Jetzt schauen Sie sich doch bitte mal, wir zeigen es Ihnen, jetzt dieses Bild hier an. Da steht sie, die deutsche Miss Germany, und zwar in Brasilien, vor ihrer Heimat, vor einer Favela, einem Elendsviertel. Domitila Barros befindet sich auf einem unglaublichen Weg. Raus aus der Favela, bis zum Studium nach Deutschland. Hier setzt sie sich ein für Bildung und Nachhaltigkeit, spielt mit in Filmen, ist im Beirat von Deutsche Fußball, Botschafter, wird Miss Germany 2022. Sie ist einfach nicht zu stoppen. Und Sie werden das gleich mitkriegen, auch der Redefluss. Es ist fantastisch. Domitila, jetzt auf dem roten Sofa.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, einen schönen Freitagabend und herzlich willkommen bei Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien wissen wir, Favelas sind die armen Viertel der Großstädte. Da, wo Gewalt und Kriminalität herrscht. Da, wo das Gesetz nicht zählt und die Menschen ums Überleben kämpfen. Genau da ist unser Gast heute Abend aufgewachsen und hat einen nahezu unglaublichen Weg eingeschlagen. Kämpft für die Armen, setzt sich ein für Nachhaltigkeit, hat in Deutschland studiert, wurde hier sogar Miss Germany. Mehr als 1 Million Menschen folgen ihr in den sozialen Netzwerken. Und sie glaubt daran, dass man alles erreichen kann. Domitila Barros, herzlich willkommen auf dem roten Sofa, liebe Domitila.
Vielen lieben Dank. Erstmal wunderschön hier sein zu dürfen. Mhm. Und vielen lieben Dank für so einen schönen Start in meinen Freitagabend.
Domitila, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Wie ist denn eigentlich so die Vorweihnachtszeit in Brasilien?
Ganz anderes. Als allererstes haben wir in Brasilien gerade Sommer. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Es sind ungefähr 37 bis 40 Grad gerade im Moment da. Mhm. Wir haben auch nicht so die Tannenbäume, so wie man hier kennt. Ne? Es ist, wächst in Brasilien auch nicht.
Ich habe gehört, es sind viel mehr so Krippen.
Auch genau, oder aus Plastik können auch manche Hersteller künstliche Tannenbäume erstellen. Aber was ich immer sehr schön, wir haben auch, das erste Mal habe ich in Deutschland gemacht, das mit den Plätzchen backen zum Beispiel. Ich
Plätzchen
liebe
backen?
Es. Mhm, okay. Ja, das hätte ich vermisst, hätte ich gerne gehabt, als ich klein war in Brasilien. Aber eine Sache, das ganz anderes ist und ich sehr schön finde jetzt auch in Brasilien zu der Weihnachtszeit ist, weil es so warm ist bei uns in den Favela, wo ich aufgewachsen bin und die Menschen haben auch begrenzte Zugang zu Bildung und auch zum Essen teilweise, haben wir immer so gemacht, dass jeder hat zum Beispiel ein Gericht gekocht, einer hat Reis, der andere Gemüse. Ja. Und wir sind alle vor dem Haus, Wohnung, Tür gegangen und haben einfach miteinander geteilt.
Jeder bringt alles, das mit,
genau,
und dann wird's
unbewusst, unausgesprochen. Jeder, was er hat, hat es vorbereitet. Und an dem Abend auf der Straße haben wir alle geteilt und getanzt und Feuerwerk. Und das fand ich schön, auch diese Gemeinschaftsgefühl.
Kannst du dich noch an deinen ersten Weihnachtsmarkt in Deutschland erinnern?
Ja.
Also so, weißt du, so mit Glühwein und ist ja schon in anderen Temperaturen, ne?
Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und das Lustigste ist, finde ich, ich habe in München, in Bayern, beim Freising, wenn ich mich nicht irre, war mein allerersten Weihnachtsmarkt. Und danach, als ich in Berlin war und bei dem ersten Weihnachtsmarkt war, ich war so, nee, das ist mir zu industriell. Ich brauche ein bisschen mehr. Im Bozen zu Tirol war ich auch schon in einem Weihnachtsmarkt und da fand ich auch, es ist wirklich wie ein Märchen.
Das ist ja Bozen zu Tirol, ja. Das ist wie ein Märchen, das stimmt. Also es ist schon so, es sind unterschiedliche Welten, aber man kann sich jeweils in den unterschiedlichen Welten auch sehr wohl fühlen. Toll, dass du uns heute von deiner Geschichte erzählst. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist. Heute Abend bei uns zu Gast eine Frau auf dem roten Sofa, die sagt, ich habe mein Glück gefunden. Es war ein langer Weg. Domitila Barros. Herzlich willkommen, liebe Domitila. Ein paar Ausschnitte aus deinem Weg haben wir jetzt schon vorbereitet von Janice de Sousa.
Ihre Energie ist eine Inspiration.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Und hat Domitila Barros von der Favela auf die Bühne von Miss Germany katapultiert. Geboren im brasilianischen Recife, wächst sie im Straßenkinderprojekt ihrer Eltern auf.
Wenn man hierher guckt, sieht man unsere Realität, wie unsere Menschen leben unter der Armutsgrenze.
Schon früh engagiert sie sich ebenfalls.
Ich habe Kindern Lesen, Schreiben beigebracht und Tanzen.
Sie selbst schafft es zu studieren, bekommt sogar ein Stipendium in Deutschland. Und startet durch als Influencerin für Nachhaltigkeitsthemen. Ihr soziales Engagement trägt dazu bei, dass sie 2022 Miss Germany wird. Heute bei Das, Domitila Barosch.
Wenn du diese Bilder siehst, musst du dich da manchmal auch ein bisschen zwicken, sagen, es kann doch gar nicht wahr sein.
Ich gucke und sage, wer ist diese Frau? Wo ist sie? Weil es ist natürlich mein Leben, aber wenn ich das so kompakt so sehe, ist für mich ist immer noch überraschend zu sehen, dass das alles so tatsächlich mein Leben ist. Es ist immer noch ein sehr schmalen Grat zwischen reales Leben und Traum, am Leben zu sein und das alles erleben zu dürfen.
Wir schauen mal ganz tief zurück, ganz weit zurück in deine Kindheit, Domitila. Recife, da bist du geboren, da bist du aufgewachsen. Recife befindet sich, wir haben da mal eine Karte eingeblendet, befindet sich im Norden von Brasilien. Eigentlich, wenn man da so drauf schaut, eine wunderschöne Stadt mit vielen schönen Menschen, aber eben, und das sieht man meistens nicht, eben auch mit Favelas und vielen, wie viele Menschen leben da in den Favelas?
Wir schätzen, dass ca. 50.000 Menschen in Schusslinien leben. Schusslinie ist die Favela, wo ich geboren und aufgewachsen bin und hat diesen Namen bekommen aufgrund der Gewalttätigkeit. Für mich und meine Freundin schlimmer als die Armut und auch tatsächlich diese Angst zu haben, verhungern zu müssen, ist tatsächlich die Angst vor Polizei, der Angst vor Gewalt. Ich zum Beispiel, ich bin das erste Mal alleine abends Fahrrad gefahren in Deutschland, als ich 13 war.
13. Mhm.
Zuvor hätte ich, wäre undenkbar, als Frau in einer Favela alleine unterwegs zu sein in der Dunkelheit.
Jetzt musste ich eben ganz kurz stutzen. Auch Polizei benutzt Schusswaffen,
ja,
da eher unkontrolliert. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil du sagst, ich habe auch Angst vor der Polizei gehabt.
Ja, es gibt tatsächlich sogar Filme, die man auch schauen kann, wie Tropa di Elite ist ein von denen, die zeigt, wie die Polizei tatsächlich bezahlt werden, um die Straßen zu reinigen. Vor Gewalt, vor Armut. Meine Eltern, die haben ein Straßenkinderprojekt gegründet, wie wir gerade gesehen haben. Ich vermisse meine Kinder so. Und es ist so, dass diese Kinder, die haben keine Geburtsurkunde, wenn die zu uns kommen. Und wenn so ein Kind verschwindet, dieses Kind hat trotzdem nie existiert. Und deshalb dieser Schutz, ein Schutzraum zu sein für diese Kinder, war für uns immer sehr wichtig. Und als ich bin in dem Projekt mit aufgewachsen mit den Kindern.
Du sagst das Projekt, das heißt CAMM. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben. Centro de Atendimento a Meninos e Meninas.
Genau.
Also Treffpunktstelle für Jungen und Mädchen.
Genau. Und viele Leute, es ist ein Betreuungszentrum, es ist ganz viele schöne Wörter, was man bezeichnen kann.
Wie konnten das deine Eltern überhaupt gründen in einer Favela? Wie ging das?
Meine Mutter und mein Vater, die sind in diesem Favela auch groß geworden. Und die sind beide die Ersten in deren Familie, die Zugang zur Bildung hatten. Deshalb ist Bildung bei mir, oh mein Gott, Zugang zur Bildung ist sehr wichtig. Und mein Vater hat 9 Geschwister, meine Mutter hat 7 Geschwister. Und beide sind die Ersten in deren Familien, die studiert haben. Und die haben verstanden, dass wenn man studiert und Zugang zu Bildung haben, kann man wirklich so vieles verändern. Weil wenn man lernen kann, kann man auch vieles umsetzen. Und deshalb haben die sich entschieden, nach der Hochzeit, dass die Kinder Lesen und Schreiben beibringen würden, bei denen zu Hause, abends. Mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter hat die Zeit genommen, die Kinder Lesen und Schreiben beizubringen. Weil sie zu dem Zeitpunkt Pädagogik studiert hatte und dachte, auch wenn sie nicht so viele Ressourcen hat, sie hat Bildung, sie kann das teilen. Und ein paar Monate später war sie schwanger, ich bin geboren und waren 50 Kinder bei uns zu Hause. Aber unser Zuhause war in der Favela. Und irgendwann hat das sich umgesprochen, sind immer mehr Kinder gekommen. Aber das Schönste für mich ist auch, dass ich erzählen darf, das ist meine Geschichte, genauso wie viele Straßenkinder nach Hilfe gefragt haben und gekommen sind, sind auch tolle Menschen, die sich engagiert haben und uns geholfen haben. Weil wir sind keine reiche Familie. Wir
waren in der Favela. Ich wollte gerade sagen, das hört sich so einfach und so easy an. Aber nein, allein dein Vater musste dich auch immer zur Schule bringen.
Genau.
Das war die einzige Zeit, die einzige freie Zeit, die er für dich hatte. Der Weg zur Schule, wie er dich zur Schule gebracht hat. Er musste sich dann nebenbei um andere Kinder kümmern. Ja. Das heißt, du warst auch oft auf dich alleine gestellt, hast das aber immer beobachtet, hast auch mitgearbeitet.
Genau.
Nebenbei hast du natürlich auch dein Leben einer Jugendlichen aufgebaut. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis, wenn ich das in deinem Buch richtig gelesen habe, ein sehr trauriges Schlüsselerlebnis. Als junges Mädchen hattest du ein mobiles Nagelstudio und warst mit einer Freundin auf den Straßen in der Favela unterwegs und hast halt versucht, Geld zu verdienen mit dem mobilen Studio, Nagelstudio. Mhm. Und was ist dann leider passiert?
Genau, die Geschichte ist so vielschichtig, weil auch als ich, das fing damit an, dass als ich in der Favela war, ich hatte kein Geld, aber ich hatte viele Freunde. Und das war für mich eine sehr schöne Sache, dass ich immer so viele Freunde zu spielen hatte. Ja. Und wir hatten vielleicht kein Geld, aber wir wollten trotzdem hübsch sein und schöne Fingernägel haben. Und die Haare mache ich super gerne selbst, einmal in der Woche, immer noch heute. Und ich habe mit meinen Freunden mich getroffen, wie immer, freitags. Und wir wollten gegenseitig uns Fingernägel machen und auch ein bisschen Geld dazu verdienen. Und damals war ich 12 Jahre alt. Und dann ist so gewesen, dass die Polizei kam. Und hat geschrien, wie sehr oft in Brasilien passiert, wer seine Kinder hat, soll sich kümmern, weil jetzt müssen wir in der Favela rein. Man muss sich aber auch so vorstellen, dass in der idealen Welt die Polizei schützt das Volk. Und wenn in einer Favela zufällig ausschließlich nur bösartige Menschen leben, die entweder mit der Drogenhandlung oder Ähnliches zu tun hat, ist in Brasilien so, dass die Polizei hat das Erlaubnis, wenn in eine Favela reingeht, zu schießen.
Egal.
Egal.
Einfach.
Es gibt Filme
drauf.
In den großen Plattformen, wo man darüber schauen kann. Das ist nicht eine Geschichte. Dass ich, ich wünsche es mir, ich müsste diese Geschichte nicht erzählen. Es sind viele Jahre in Therapie, sicher zu sitzen, diese Geschichte zu erzählen. Und meine Freundin wurde dann ermordet, meiner Narrative nach, von einer Polizist,
getroffen.
Der reingekommen ist in der Favela. Und das, deshalb sage ich, sie wurde ermordet von meiner Narrative, weil die Tatsache ist, sie war in dem falschen Ort, in der falschen Zeit.
Und das ist ja ein ganz entscheidender Satz. Damit hast du dich eigentlich ja nicht zufrieden gegeben. Mm-mm. Du hast mit deinen Eltern darüber gesprochen. Und deine Eltern haben gesagt, was können wir machen? Wir können dich jetzt trösten oder... Und das war für dich so eine Art Initialzündung, du kannst etwas tun.
Ja.
Und war das so dieser Entschluss für dich, ich will etwas tun, ich will raus hier, ich will anderen helfen?
Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass diese ich will raus hier und ich will anderes helfen, hatte etwas auch Egoistisches mit sich. Und ich finde wichtig, das so auszusprechen. Weil ich bin in dieser Favela aufgewachsen. Das sind meine Freunde, das ist meine Familie. Und ich wollte nicht jeden zweiten Tag heulen müssen, weil jemand verstorben ist oder weil ein Drama ist oder weil ich nicht da lang laufen muss, weil gefährlich ist. Und da haben meine Eltern mir damals sehr, sehr wichtig als 12-Jährige gesagt, Domitila, du kannst weinen, ist alles richtig, wir werden dich sowieso zu einer Therapie bringen, aber du entscheidest, ob du Opfer oder Hauptdarsteller deiner Geschichte bist. Und ich wollte immer Schauspielerin sein, wie wir am Anfang gesprochen haben. Und ich habe da auch diese Möglichkeit gesehen, nein, ich verweigere mich, Opfer irgendeiner Geschichte zu sein. Ich bin Hauptakteur in dieser Geschichte. Und dann meint mein Vater, okay, dann let's go. Und ich meinte, wohin? Und er meinte, nee, dann musst du jetzt diese Sachen in die Hand nehmen und proaktiv was machen. Und dann hat er mich gefragt, und das ist, was ich sehr schön fand. Er hat mir keinen Vorschlag gegeben, was hätte ich machen müssen. Er hätte mich gefragt, in einer Traumwelt, wo du alles hättest und wo du alles hättest sein können, was würdest du machen, um den großen Impact zu haben? Und da habe ich gemerkt, ich würde gerne, dass keiner hier, dass nicht keiner, andersrum gesagt, dass alle meine Freunde, wenn die in Gefahr sind, weg können. Das heißt, wenn die lesen könnten, den Bus, wohin die fahren, konnten die den richtigen Bus nehmen und irgendwo anders hingehen, wo Gefahr ist, wo keine Gefahr ist. Wenn Gefahr entsteht, können die, wenn die lesen können,
können sie wieder zurück, können sie in Sicherheit kommen.
Genau.
Ganz klar. Aber das Interessante ist ja, dass dein Vater dich darauf aufmerksam gemacht hat. Du entscheidest
darüber. Ja, genau.
Du entscheidest für dich darüber. Du musst auch in dem Fall egoistisch sein.
Genau.
Ist ja, Egoismus ist was anderes, aber mal egoistisch zu sein, ist ja durchaus richtig, um seinen Lebensweg zu gehen.
Und ich finde es auch wichtig zu aussprechen, das war egoistisch, die Kinder lesen und schreiben beizubringen. Also ich habe angefangen mit 13. Warum? Weil ich wollte in einem besseren, sicheren Ort leben. Wenn ich in einem besseren, sicheren Ort leben will und ich kann was tun, dann ist in meiner Interpretation auch etwas, okay, dann, damit ich in einem besseren Ort leben kann, damit ich in Sicherheit leben kann mit meinen Freunden, dann müssen wir jetzt uns gegenseitig helfen und müssen lesen, schreiben lernen.
Und dieser sichere Ort für dich ist dann tatsächlich Deutschland geworden, von dem aus du sehr, sehr viel bewirkt hast. Und wie du nach Deutschland gekommen bist und was du da erlebt hast, das ist sehr, sehr spannend, werden wir uns gleich noch mal anhören von dir. Vorher schauen wir uns mal einen anderen Brasilianer in Deutschland an. Und der hat eine wirklich sehr überraschende Großartige Idee. Sabrina Pfeiffer hat ihn besucht.
Der Brasilianer Hermann Anis Gruber bringt die Schleswig-Holsteiner ins Schwitzen. Mit seiner rollenden Sauna ist er in Kiel und Eckernförde unterwegs. Der 41-Jährige hat nicht nur deutsche Vorfahren, sondern auch einen deutschen Pass, spricht aber lieber in Englisch über seinen Jante-Saunabus.
Der Vorteil ist, dass man den Ort auswählen kann, an dem man seinen Saunagang machen möchte. Am Strand, am Fluss oder See, überall, auf einem Festival. Einfach dorthin fahren und parken, während die Leute vorbeikommen und es genießen.
Heutiges Ziel, das Kieler Skagerrak-Ufer in Friedrichsort. Möglichst dicht am Wasser für den Sprung ins kühle Nass nach einem Saunagang. Erste Maßnahme: Feuer machen. Bis zu 110 Grad schafft der alte Ofen.
Das Brennholz hat keine stabile Temperatur. Das bedeutet, dass es den Körper jedes Mal fordert, ob bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Meiner Erfahrung nach war es beim Besuch elektrischer Saunen immer das Gleiche und nach einer Weile wurde es irgendwie langweilig.
Vor 7 Jahren ist Hermann für sein Betriebswirtschaftsstudium nach Deutschland gekommen. Sein Großvater lebte damals in Bayern. Der Rest der Familie lebt noch in Londrina in Brasilien und verfolgt sein Saunageschäft interessiert aus der Ferne.
Sie sind ziemlich glücklich, aber ich versuche ihnen nicht zu sagen, dass ich ständig nackt bin. Sie würden sich darüber aufregen, da sie immer noch einen religiösen Hintergrund haben.
Die ersten Saunagäste sind schon da. Online kann jeder vorab eine Saunasession für 10 Euro buchen. Wer öfters kommt, zahlt weniger. Zweimal die Woche steht er hier, ansonsten auch in Eckernförde.
Okay, Leute, Sauna ist fertig.
Wird bei der Buchung von einer Person Textilsauna gewählt, besteht für alle Bekleidungspflicht. Der Chef geht jedes Mal mit. In der Sauna darf Musik gehört, ein Bierchen getrunken oder geredet werden.
Ein bisschen wie zu Hause, ist familiär hier. Ich denke, das ist auch eine deutsche Saunasitte, dass nicht gesprochen wird. Ich glaube, in Skandinavien geht man viel in die Sauna, um sich auch zu unterhalten.
Hermann genießt jedes Mal die besondere Atmosphäre in seinem Bus.
Die Hauptidee meines Projekts besteht wahrscheinlich darin, Menschen zusammenzubringen.
Das ist toll. Irgendwie. Man trifft immer wieder interessante Leute. Das ist nichts Gewöhnliches. Und ich sag mal, ich glaube, wir haben alle einen kleinen Spleen, die wir hier sind. Und das macht es interessant.
Nach dem ersten Saunagang ist es dann soweit. Der Sprung in die Kieler Förde.
Und dann geht da hinten der Mond auf. Ist für ein paar Schweinswale vorbei. Ist so richtig schön kitschig.
Auch einfach die Gemeinschaft dahinter. Und das ist quasi Hermann auch an sich. Hermann ist ein super spezieller Typ, aber super authentisch dafür. Und ja, man kommt gern wieder. Ist eine nette Atmosphäre einfach.
Es sind Momente wie diese, die Hermann immer wieder begeistern.
Die Jantebus macht immer eine kleine Dinge, besonders so diese kleinen Dinge machen mich glücklich.
Der Jante-Saunabus. Schwitzen auf 4 Rädern und Fördeblick inklusive.
Ja, was für ein sympathischer Kerl. Ich frage mich an dieser Stelle gerade, woher hat er diese Idee? Ist in Brasilien die Sauna eigentlich sehr populär?
Nee, ich glaube, ich bin das erste Mal in einer Sauna gewesen in Deutschland. Aber nachdem der Junge gesagt hat, dass diese Gemeinschaft und einfach gut Vibes, dann habe ich verstanden, dass er vielleicht auch einfach mit Menschen sein wollte und in der Wärme in Deutschland.
Du bist nach Deutschland gekommen über einen Kontakt eines Praktikanten, der in der Organisation deiner Eltern mal ein Praktikum gemacht hat. So hast du Kontakt nach Deutschland bekommen, bist dann so mit 12, 13, das erste Mal, mit 13 das erste Mal für einen Sommer nach Berlin gekommen. Berlin. Aus der Favela nach Berlin. Was war da anders für dich? Was hat dich da so...
Alles.
Alles, ja.
Alles war anders, alles war anders. Ich liebte in Berlin, Berlin ist unglaublich grün für eine Hauptstadt. Ich bin immer zum Wannsee gefahren und Volkspark, Wilmersdorf. Und das war traumhaft für mich, Krumme Lanke. Ich liebte es. Ein Sommer in Berlin ist wirklich warm und die Leute sind gut gelaunt. Und man kann fette la Musik, Karneval der Kultur, traumhaft. Und ich fand vor allem sehr beeindruckend die Sicherheit, die ich spüren konnte. Und was auch komplett anders anders war als in Brasilien, zumindest in meiner Realität, waren die Schulen. Ich werde nie vergessen, ich durfte ein Gymnasium besuchen als 13-Jährige, die gerade traumatisiert aus Brasilien kommt, Freundin ermordet, alles auf einmal. Und dann plötzlich sitze ich in diesem Schmielabor von Gymnasium. Und ich dachte, oh mein Gott, ich will nie wieder hier
was
weg.
Was ist los hier? Was machen die für Versuche da?
Und der Physiklehrer war auch Musiklehrer. Und da hatten wir noch eine Bühne, wo man schauspielen konnte. Fast so gut ausgestaltet für dieses Studio. Und solche Sachen waren für mich sehr faszinierend.
Und dann hattest du dieses Schlüsselerlebnis, dass du abends auf einer Party bist und mit dem Fahrrad, das hast du schon eben angedeutet, mit dem Fahrrad mit der Freundin nach Hause gefahren bist. Was ja in Brasilien absolut undenkbar und in Deutschland, in Berlin, kein Problem gewesen.
Also für mich, wir sind zu einer Party gegangen, als ich nochmal nach Deutschland kam zu studieren. Wieder war immer überraschend für mich die Tatsache, dass ich als Frau abends hin und zurück durfte, wann ich will, mit wem ich will und egal wie dunkel es ist, weil Dunkelheit ist in Brasilien gleichzeitig verbunden auch mit mehr Gefahr. Die Gefahr ist da und ich kann nicht sofort reagieren. Und deshalb war für mich immer sehr wichtig, diese Spaces, diese Orte zu verschaffen, wo ich, aber auch meine Mitmenschen sich sicher fühlen können. Und damals als 13-Jährige dachte ich, sollte das Straßenkinderprojekt von meinen Eltern dieser sichere Ort sein. Darum habe ich angefangen, die Kinder in dem Projekt Lesen und Schreiben beizubringen. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, in die Welt zu gehen und zu entdecken, wie anders man leben kann, habe ich dann angefangen, auch alles, was ich überall gelernt habe, ein bisschen weiter mitzunehmen und zu übersetzen von Werte, damit die Menschen ein bisschen harmonischer miteinander können.
Es gibt eine andere Deutsche, die sehr eng mit dir und mit deiner Familie verbunden ist. Das ist die Christine Brandl-Bommer. Und hier ist sie.
Oh mein Gott, ich heule.
Liebe Domitilla, ich freue mich riesig, dass ich dir diese Grußbotschaft zuschicken darf, hier aus Bayern, aus Neufahrn, wo du ganz oft Kinder begeistert hast von dem Projekt deiner Eltern kam, wo wir mit einem Umzugskarton in der Schule waren und du sagtest, wisst ihr, was das ist? Ja, das ist ein Umzugskarton. Nein, das ist das Bett für viele Straßenkinder. Und die du alle begeistern konntest für dein Projekt, dein Herzensprojekt kam. Ich finde das toll, was du alles hier geschrieben hast. Und wir haben wunderbare Gottesdienste gemacht. Gott segne dich und lass dich ganz, ganz glücklich werden. Und die vielen Menschen und die Nachhaltigkeit, die du schaffst, ist super.
Uff, ich hole mal ein kleines Tuch, komm her, zack, haben wir doch hier in so einem Spender haben wir das doch drin, bitteschön.
Das ist schön.
Ja, sie hat dir viel Rückhalt gegeben in Deutschland, immer eng gewesen mit deiner Familie, also.
Ja. Christina hat mich kennengelernt, als ich Studentin nach Brasilien geflogen ist, als ich studiert hatte. Ich bin nach Brasilien geflogen, hat da ehrenamtlich gearbeitet und hat mich und meine Eltern kennengelernt. Und für uns war immer sehr wichtig, wir haben immer gesagt, Nachhaltigkeit dauert. Und was ist, was man sieht, ne? Sie hat mich kennengelernt, weil ich 3 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre lang in Deutschland gewesen, war jedes Jahr praktisch in Neufahrn, in den Schulen, wo sie unterrichtet und hat mit den Kindern auch Unterricht gemacht. Und soziale Projekte und ein bisschen Empathie. Ich habe immer geglaubt, dass die Kinder schaffen. Und heute, wenn ich so Neufahrn fahre und ich dort bin, ich sehe die Kinder, die gerade studieren. Die Kinder, ich war das letzte Mal beim Kinderbibelwochenende. Und eine von den freiwilligen Mitarbeiterinnen war eine von den Kindern, die bei mir war. Ein deutsches Mädchen, die mir erklärt hat, was bedeutet Ernten danken, bevor sie eingeschult wurde.
Ernten danken, ja. Komm, wir trinken mal ein Glas.
Das ist, woran ich glaube.
Auf Christina.
So. Oh. Aber ich muss auch dazu sagen, weinen gehört zum Glücklichsein. Das muss ich auch durch viel Therapien lernen.
Yin und Yang. Genau. Das ist ganz wichtig. Das eine gehört zum anderen. Unabdingbar.
Und das hat auch was damit zu tun. Früher, ich bin natürlich aufgeregt, Fernseher, oh mein Gott, super wichtig alles. Aber ich habe gelernt, dass wenn man seine Emotionen und so wie man tatsächlich ist, sich nicht zeigt, kann nicht was zurückkommen, was wirklich zu dir passt. Deswegen habe ich gelernt, ich will nicht mehr, wenn ich weinen will, weine ich. Ja, und das, wenn ich lachen will, lache ich. Weil ich glaube, um wirklich glücklich zu sein, muss man auch lernen, mit allen seinen Gefühlen umzugehen. Und nicht einfach so zur Seite schieben und tun, als würde nicht existieren. Und ich weine gerade aus Dankbarkeit. Und ich weine gerade, weil es fühlt sich alles so richtig an. Ich kenne Christine, ich weiß unsere Beziehung. Aber heute auf dem Sofa zu sitzen, zum ersten Mal, Und sie so zu hören, ist sehr wichtig. Und das ist auch wichtig, weil das ist meine Traumvorstellung, dass wir ihr Stimme geben. Und hier zu sein und zu Christina das erste Mal im Fernseher zu sehen, ist so schön.
Darf ich mal kurz zusammenfassen, wie du überhaupt zu dieser Stimme geworden bist? Also auch dieses Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Also du hast ein Stipendium bekommen.
Ja.
Bist dann nach Deutschland gekommen zum Studieren. Sozialpädagogik. Ich glaube, das war eine Zeit, die war auch nicht nur einfach. Du hast
aufgrund des Studiums habe ich Genitive gelernt, aber
hast viel gelernt, aber auch viel gemacht. So, und dann warst du fertig mit dem Studium und hattest zum Beispiel auch schon mal bei GZSZ, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, da hast du schon mal eine Nebenrolle gehabt, hast Interesse am Schauspielberuf gehabt. Aber dann hat die Ausländerbehörde zu dir gesagt, das ist schön, dass Sie jetzt Ihr Studium zu Ende gemacht haben, aber nee. Sie dürfen nicht in einem anderen Beruf arbeiten. Sie müssen jetzt als Sozialpädagogin arbeiten. Das hast du dann auch gemacht. Du warst dann auf dem Amt.
Ja.
Hast da gearbeitet, hast viel gesehen.
Bisschen Burnout.
Und das war nicht gesagt. Warum hast du denn da einen Burnout bekommen?
Meine Therapeutin hat mir erklärt, weil ich hätte noch nicht mal geglaubt, dass ich einen Burnout hatte. Weil ich bin so lustig und stark und ich komme aus der Armut. Was Burnout hier? Nach Hause Burnout. So hat mein Kopf funktioniert. Aber es hat viele Gründe. A war eine Anpassungsstörung. Ich wollte unbedingt anpassen. Mhm. Und ich wollte unbedingt nichts falsch machen. Und das ist schwierig die ganze Zeit. Und zweitens meine Arbeit als Sozialpädagogin im Auftrag von dem Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg damals für eine deutsche Jugendhilfe GmbH hat viele Traumen wieder aufgerufen von meiner ganzen Lebensgeschichte.
Weil da ist ja auch viel Elend. Das darf man nicht vergessen. Da kommt man da rein, sieht Gewalt, sieht Kinder, die nicht lernen können, Familien, wo alles zerrüttet ist. Das ist natürlich auch, vermutet man ja auch nicht unbedingt denn in Deutschland.
Und ich erzähle auch viel in dem Buch, weil das ist, warum Christina auch gerade so wichtig ist. Es ist nicht in der Hautfarbe oder woher man kommt, dass man sieht, was für ein Problem für dich ist. Ist vielleicht nicht für mich, aber kann ein Riesenproblem für dich sein und man muss Empathie haben. Und ich habe das damals gelernt, dass es gibt wirklich Kinder, die wirklich mir so wichtig geworden sind. Mhm. Und ich konnte sehr schlecht, ich werde nie vergessen, ich habe eine Schulung gemacht zu Nähe und Distanz.
Man muss nah rangehen, aber man muss auch eine Distanz bewahren. Ich möchte kurz sagen, dass du dann diesen Burnout hattest. Da hast du dich dann zurückgezogen nach Bali. Hast eine Zeit lang in Bali gelebt und hast da für dich, sagen wir mal so, die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz kennengelernt, das grüne Leben so ein bisschen und hast das auch nach Deutschland gebracht. Ist da so für dich so der Kick gekommen? Das ist jetzt das, was ich machen möchte?
Ja, beziehungsweise als ich auf Bali war, habe ich gesehen mit meinen Augen und mit diesen Händen angefasst, dass es einen Berg gab, der ein Amerikaner gehört. Er hat einen Berg gekauft und ich habe schon Schwierigkeiten damit. Jemand hat einen Strand gekauft, einen Berg gekauft. Ich habe das geerbt von Gott. Also wer kauft mir mein Gotteserbe? Und da hat er gedacht, das ist komisch. Und da hat es herauskristallisiert, diese Company hat einen Berg gekauft und die explodieren um Goldminen. Gold zu minen, die suchen Gold. Mhm. Und da habe ich gelernt bei einem Forschungsprojekt, dass um einen Ehering aus Gold zu produzieren, verursacht man 20 Tonnen, nicht 20 Kilo, 20 Tonnen Giftmüll. Die Leute müssen flüchten von deren Region, weil nichts mehr wächst, es ist gekauft worden, deren Land. Ja. Und man verschmutzt noch. Und da dachte ich, alle diese Themen, die ich anspreche, ist Mutter Erde, ist Nachhaltigkeit. Ich hatte mein Leben lang schon mich damit auseinandergesetzt und hatte da diesen Klick gemacht, wie konnte ich die Menschen erreichen.
Reden wir gleich weiter drüber. Du hast auch ein sehr interessantes Projekt, wo du gerade tätig bist, Richtung Malediven, Korallen. Vorher schauen wir uns mal einen Surfer an. Und denke ich an einen Surfer, da denke ich an Wellen. Stimmt auch, aber da ist natürlich noch viel mehr. Sarah Markus mit einem Sylter, dem die Strände auch aus ganz anderen Gründen noch am Herzen liegen.
Sylt im November. Kaum noch Touristen, die Winterstürme sind da. Die beste Zeit für Angelo Schmidt. Der Insulaner geht mit einem besonderen Auftrag an den Strand.
Ich habe auch schon Sachen gefunden aus Costa Rica, Island. Also hier auf Sylt, alles. Also teilweise war meine Visitenkarte dabei, die war auch wassergeschützt. Da habe ich eine E-Mail geschrieben. Es war ein Kapitän, der auf hoher See beim Bergen seine Jacke verloren hatte. Und da war die Karte drin.
Unglaublich, was Angelo Schmidt am Strand so alles findet. Ausgesuchte Stücke schaffen es in sein Atelier. Daraus fertigt er seine Shades of Trash. Figuren aus Müll von Stränden weltweit, die wachrütteln sollen. Als Surfer kennt er die ganze Welt. Hat so schon zu viel Abfall im Meer und am Strand gesehen.
Eigentlich eine Nachricht an die Surfer, die nächste Generation, den Strand mindestens so aufzufinden, wie man ihn hatte. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Bevor sich seine Fundstücke in Figuren verwandeln, müssen sie trocknen und dann gesäubert werden.
Ich habe nur einen schönen Ball gefunden, den ich nutzen werde. Und der andere Müll, den ihr jetzt hier seht, ist richtig guter Müll, der nichts im Wasser zu suchen hat. Der hier ganz böse in der Neonröhre, könnt ihr euch ja vorstellen, zwei Teile, zehn Teile, 10.000 Teile. Sehr viel Müll, den ich gesammelt habe, kommt wirklich von Schiffen.
Die Shades of Trash sollen nicht zu lieb aussehen. Schließlich sollen sie provozieren.
Also wäre es gemalt oder im Photoshop gemacht, wäre es vielleicht ein cooles Kunst-Art-Piece und man kauft es sich. Aber so haben sie ja schon was Schelmisches und was Provokantes auch. Das gefällt mir auch gut, also bei den Jungs.
Jedes einzelne Teil am Strand gefunden. Mit wenigen Handgriffen entsteht ihr einzigartiger Ausdruck.
Und dann kriegst du natürlich eine Pfeife. Eine Brille. So wäre dann ein ganz einfacher Shade, ne? Der jetzt keine Haare bekommen hat und keine Nase.
Für einige seiner Kunstwerke wurden dem Umweltaktivisten und Journalisten schon viel Geld geboten. Auch für diese seltenen Sonnenmilchflaschen aus vergangenen Zeiten.
Und diese Flaschen sind wirklich sehr, sehr alt. Das sind die ersten Flaschen. Also von Pitzbuin, Siozon aus der Zone, Delial, Nivea, Topbraun, super alt. Ich glaube, es ist 64, 65.
Seine Kunstwerke sind übrigens schon auf der ganzen Welt zu Hause, bleiben am Meer oder in Strandbars zurück, immer mit derselben Botschaft.
Ich würde sagen, so 60% laufen vorbei, aber ein paar bleiben wirklich stehen und denken sich, oh wow, okay, das ist interessant.
Dann hat Angelo Schmidt sein Ziel erreicht. Deshalb wird er auch weitersuchen. Auf seiner Heimatinsel Sylt und an den Stränden dieser Welt.
Und wenn Sie jetzt so ein Kunstwerk in Zukunft sehen, dann wissen Sie, wo es herkommt. Müll kann eben auch fantastisch aussehen, ja, wenn es eben so verwandelt wird. Domitila, ein aktuelles Projekt, wo du gerade dran arbeitest. Es geht um die Korallenaufforstung auf den Malediven. Erzähl, was du da machst.
Ach, ich pflanze Korallen und versuche damit die Welt zu retten, weil ich suche.
So.
So zusammengefasst. Auf den Malediven bin ich zum vierten Mal eingeladen worden von einer Forschungsgruppe aus der Universität von Milano. Und wir forschen, wie konnten wir Korallen wieder beleben. In den letzten 30 Jahren haben die Menschen geschafft, 50% von den Korallen zu zerstören. Und die Korallen sind in der Lage, CO2 zu filtrieren sozusagen und Oxygen für uns zum Atmen.
Sauerstoff.
Vielen lieben Dank. Genau. Mhm. Sauerstoff für uns in die Luft zu schicken, damit wir vernünftig atmen können. Und ich war diesem Jahr mit der Universität von Milano und einigen Partnern auf den Malediven. Und wir haben gemeinsam die zweite größte Restauration-Aktion der Welt gemacht. Und jetzt kann ich sterben, weil ich diese Geschichte erzählen darf. Ich habe dafür gelebt.
Ja, natürlich. Ist doch toll.
Die zweite größte Aktion. Und dadurch, wir haben viele darüber nachgedacht, wie konnte man, weil es ist mit der Umweltverschmutzung und CO2-Abbau ein riesiges Thema für mich immer gewesen. Biodiversität ist etwas, das ich unglaublich liebe und schützen möchte. Steht in allen Hinsichten zu mir. Und deshalb ist es sehr wichtig für mich, in dem Projekt daran teilzunehmen. Ich darf netterweise kommenden Freitag bei den Deutschen Nachhaltigkeitspreis das Projekt präsentieren. Ich bin kommenden Freitag bei den Deutschen Nachhaltigkeitspreis genau um 3 Uhr und wer Lust hat, kann online schauen. Ich werde dort auch noch mehr Bilder zeigen und ein bisschen genau erzählen davon.
Hättest du was gesagt, hätte ich doch einen Hinweis gemacht. Also Deutscher Nachhaltigkeitspreis, du bist dabei, du hältst einen Vortrag, du erzählst etwas darüber. Deine Reichweite in den sozialen Netzwerken, du hast ja mehr als 1 Million Follower. Das heißt also, mehr als 1 Million Menschen nehmen an deinem Leben teil, wissen auch, dass du heute Abend zum Beispiel hier bist, wissen auch, dass du Korallen pflanzt auf den Malediven. Aber das Interessante finde ich, Du selber stellst dich nicht als Expertin dar, weil du das nicht studiert hast. Sondern du gibst anderen, kann man das so verstehen, dass du anderen eine Plattform gibst?
Ja, genau. Zum Beispiel heute Morgen haben meine Followers begeistert mitbekommen, dass wir hatten heute BNE Award und wir haben heute eine Sitzung gehabt online, wo wir entschieden haben, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Initiative von der Bundesministerium für Bildung und Forschung und UNESCO Deutschland. Und solche Sachen teile ich mit meinen Crew, mit meinen Followers, mit meinen Family mit. Ich stelle mich nicht da als Spezialistin, weil ich finde unangenehm, wenn jemand besser wisser so kommt und mir sagt, ich mag das nicht, deswegen tue ich das nicht. Und vor allem, weil wer bin ich, um mich als Spezialistin darzustellen? Wir sind alle am Lernen und in dem Prozess von Lernen finde ich sehr wichtig, das zu multiplizieren. Es gibt Leute, die sind besser als ich, intelligenter als ich, haben mehr geforscht und die sollen Sichtbarkeit bekommen. So wie zum Beispiel die Leute von der UNESCO, die heute so tolle Arbeit geleistet hat. Und in diesem Sinne habe ich auch noch was sehr Wichtiges.
Jetzt geht's los. Erzähl, was?
Nächstes Jahr bin ich bei dem deutschen World University Games, findet in Bochum statt. Und wir werden 150 Länder willkommen heißen. Und ich bin auch da mit Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit unterwegs. Und möchte euch alle darauf Aufmerksamkeit, dass nächstes Jahr das allergrößte Multisport-Event der Welt findet hier bei uns statt. Und das wird ganz toll sein, wenn wir gemeinsam so freundlich
alle solche Austausch haben können. Alle sind in diesem Moment ganz herzlich eingeladen, auch Sie natürlich daran teilzunehmen. Herzlich willkommen. Domitella wird Sie persönlich begrüßen.
Ja. So,
aber wir müssen eine Sache dringend noch besprechen.
Okay.
Du bist ja auch Miss Germany geworden. Miss Germany 2022. Nun müssen wir an dieser Stelle sagen, Miss Germany hat da schon nicht nur den ästhetischen Gesichtspunkt zum Ziel, also die nicht nur die Schönste wird dann sozusagen Miss Germany, sondern da geht es auch um Persönlichkeit. Das heißt also, was hat jemand zu erzählen? Was macht jemand im Leben? Womit hast du die Jury überzeugt?
Meine Mission ist und bleibt Nachhaltigkeit.
Wir zeigen mal ein paar Bilder übrigens, das können wir auch noch mal zeigen, ja?
Meine Mission ist und bleibt, Nachhaltigkeit sexier zu machen. Ich weiß, Nachhaltigkeit ist so ein Thema, das man mit viel Verurteilung verbindet und ist anstrengend, für viele langweilig, für andere viel zu steif. Und ich glaube, wir alle leben auf Mutter Erde. Deswegen müssen wir alle in der Lage sein, uns für Mutter Erde zu einsetzen oder zumindest zu verstehen, was da passiert. Und deshalb bin ich seit 24 Jahren damit unterwegs. Und damit habe ich auch den Miss Germany-Titel.
Das ist ja interessant. Du bist Miss Germany geworden, um das
aufgrund
Ganze sexier
meiner Mission
zu machen, um deine Mission weiterzutragen. Deswegen bist du auch bei Big Brother in Brasilien aufgetreten.
Genau.
Da haben dich jeden Abend 300 Millionen Menschen weltweit gesehen. Und auch da hast du, man sagt ja oft Big Brother, da ist so, ja, man weiß nicht so ganz genau, wer da so alles so teilnimmt. Aber du wolltest eben auch genau zu diesen Menschen hingehen.
Genau, ich war fast 4 Monate bei Big Brother Brasilien ohne Kontakt mit der Außenwelt. Und ich wusste, ich habe mich oft wiederholt für Menschen, die super intelligent sind und super engagiert sind. Und es gibt viele Menschen, die haben mich nie, ich konnte nicht erreichen. Und da dachte ich, da muss ich in andere Orte sein, wo ich andere Menschen erreiche. Weil ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit und der Umgang mit Mutter Erde ist ein Thema, das sollte jeder interessieren. Und da war sehr, sehr spannend zu sehen, dass ich fast gewonnen hatte, Brazilian Big Brother, weil das war für mich der Beweis, dass jeder Mann versteht oder jede Frau. Und das heißt es auch, dass die Menschen, die wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Es ist aber eine Frage, wie man an denen auch vermittelt und wo man sich befindet. Und deshalb war für mich am Ende eine anstrengende, aber sinnvolle Aufgabe.
Jetzt unabhängig von deiner Mission, deine Persönlichkeit, was für eine Botschaft, wenn du das einfach noch mal rekapitulierst, aufgewachsen in einer Favela mit Armut, mit Gewalt, mit Kriminalität. Jetzt sitzt du heute Abend hier, jetzt hast du Millionen Menschen, die dir folgen. Was ist deine Botschaft zur Persönlichkeit?
Ja, meine persönliche Botschaft ist, dass wichtiger als dein Trauma, wichtiger als woher du kommst, ist dein Traum und wo du hin willst. Mhm. Und meine persönliche, ich glaube, meine Lebensaufgabe ist auch, den Menschen zu zeigen, dass wenn man einen Traum hat, fair und korrekt durch das Leben geht mit diesem Traum. Es ist möglich, diesen Traum zu verwirklichen. Es wird aber sehr lange dauern. Und ich habe nie die Absicht gehabt, Macht oder Geld zu haben. Viele Leute fragen mich manchmal, willst du nicht Politik? Ich, um Gottes Willen, ich habe Angst vor Politiker und Politik. Aber ich will glücklich sein. Das war meine einzige Absicht. Ich wollte Zugang zur Bildung haben. Ich wollte hierher kommen. Und jetzt Bali, weil ich wollte nur glücklich sein.
Es
und ich denke, die Menschen unterschätzen der Power,
den man selber hat.
Und von selber und der glücklich Menschen mitmachen und mithalten. Glückliche Menschen, die reden nicht schlecht über die anderen, die machen kein
Problem. Wir sind am Ende, aber weißt du, ist überhaupt kein Problem, ist ja ganz toll. Aber weißt du, es gibt ein deutsches Sprichwort dafür, jeder ist seinen eigenen Glückes Schmied.
Ja.
So, und jetzt muss ich noch ein kurzes Schlusswort sagen. Morgen kommt nämlich eine Schauspielerin, die uns erzählt, was die Kampfkunst sie über das Leben lehrt. Lisa Marie Potthoff ist morgen bei uns auf dem roten Sofa. Es war wunderschön mit dir. Du mit Thieler, ganz herzlichen Dank. Sora haben wir online, holen wir nach. Das kocht, das schmeckt. Selbstverständlich jetzt die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Ciao.